Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und aus Berlin, wo auch unser Gast lebt, der Schriftsteller Peter Schneider. Bekannt wurde er zunächst, lange ist es her, als Protagonist der 1968er-Bewegung, um dann in über 50 Jahren Autorschaft mit Romanen, Erzählungen, Essay- und Gesprächsbänden, auch Drehbüchern, den Ruf eines exzellenten, kritischen, sich stets selbst befragenden Zeitgenossen zu festigen. Fast sämtliche Bücher von Peter Schneider spiegeln und reflektieren die Entwicklung, die Umbrüche der bundesdeutschen Gesellschaft der letzten Jahrzehnte. Zu jedem seiner jüngsten runden Geburtstage hat man ihn gewürdigt als einen Kopf, den wir unbedingt brauchen, als kritischen Idealisten, als Hermeneuten, Interpreten deutscher Verhältnisse. Und demnächst in wenigen Wochen werden wir, glaube ich, ähnliche Umschreibungen seiner Persönlichkeit lesen, wenn er seinen 80. Geburtstag feiert. Wir freuen uns, dass er sich heute die Zeit für diese Zwischentöne nimmt. Willkommen, Peter Schneider.
Guten Tag.
Wir unterhalten uns gut eine Woche vor dieser Ausstrahlung, Herr Schneider. Und das muss man in diesen Tagen deutlich machen, in denen das Coronavirus die ganze Welt dominiert und auch unser Land in einen Ausnahmezustand versetzt hat, wie ihn diese Deutsche Republik wohl noch nicht erlebt hat. Was sagt denn ein permanenter Zeitbegleiter wie Sie, Herr Schneider, zu dieser Situation?
Ja, ich bin ja in diesem Fall kein Begleiter, sondern ein Betroffener. Ich gehöre zu diesen, Sie haben es gesagt, ich werde 80. Ich gehöre zu dieser ominösen Gruppe der Alten. Die werden auch oft die sogenannten Alten genannt. Das ist eine sehr interessante Umschreibung. Das heißt, so ganz möchte man es nicht belassen bei diesem altbekannten Wort, die Alten. Also auf jeden Fall bin ich ja wirklich alt und werde demnächst noch älter. Es ist eine unglaubliche Sache, die uns passiert. Also ich habe mir sowas nie vorstellen können. Ich habe ja noch den Krieg erlebt. Also
einen ganz anderen Ausnahmezustand.
Den echten Krieg, nicht den Krieg gegen den Virus, sondern den echten Krieg, den Bombenkrieg. Meine frühesten Erinnerungen sind haltende Züge, wir alle raus aus den Zügen, übers Feld gerannt, irgendwo hingeschmissen, wenn die Tiefflieger kamen. Das war der Krieg, den ich kannte. Und das ist jetzt ein Krieg, wo es ja keinen benennbaren Gegner gibt. Also das Virus, wir wissen alle, wie es heißt. Aber dieser Gegner, dieser Feind ist nicht irgendeine Nation, irgendeine Ethnie, eine Rasse. Dieser Feind, der steckt auch vielleicht in uns selber. Ich habe vielleicht das Virus in mir, Sie haben es vielleicht in mir. Wir sitzen uns in gemessenem Abstand gegenüber.
Allerdings.
Respektieren uns entsprechend. Das ist was ganz Neues. Auch, dass man also eigentlich keinen rechten Sündenbock hat. Wir müssen irgendwie selber mit uns fertig werden. Das ist irgendwas, was nicht aus uns selbst kommt, aber irgendwo da im fernen China, ja, wurden vielleicht Fledermäuse zerfleischt vor dem Essen. Wir wissen es nicht.
Niemand ist schuld, wenn man so will.
Genau.
Und Sie haben jetzt schon unsere Situation geschildert, Peter Schneider. Wir sitzen im gebührenden Abstand voneinander entfernt. Wir haben uns auch vorher nicht die Hände gegeben, sondern sie schön gewaschen, als wir das Funkhaus betreten haben. Es ist ja auch so ein paradoxer Zustand. Also, was uns jetzt alle eint, trennt uns zugleich. Ja? Wir sind verbunden und trotzdem irgendwie voneinander isoliert.
Ja. Da bin ich allerdings in einem Punkt, deswegen sage ich ja, ich bin nicht einfach Beobachter, sondern Teilnehmer, nicht mal teilnehmender Beobachter, sondern einfach Teilnehmer am Geschehen. Ich höre jetzt so oft von jungen, energischen Politikern das Folgende. Wir müssen unbedingt die sogenannten Alten schützen. Und ich muss Ihnen sagen, ich interessiere mich dafür, wer mich da beschützen will, was das für mich bedeutet und ob das wirklich Schutz für mich bedeutet. Es kann ja was ganz anderes bedeuten. Vielleicht will jemand da mich und meinesgleichen schützen vor der Unannehmlichkeit, dass solange wir ausgehen, wir Alten, wir uns vielleicht öfter anstecken und die Gesellschaft vor das Problem stellen, dass wir die Krankenbetten verstopfen und dann diese Entscheidungssituation entsteht. Bei wem lohnt sich's noch, bei wem nicht? Obwohl das alles falsch ist, denn die Viren werden energisch weitergegeben unter den Jungen und den Mittelalten, nicht unter den ganz Alten. Aber ich kann mir sehr vorstellen, also da will sich jemand schützen, vor allem vor den Qualen seines eigenen Gewissens. Und um, nämlich, dass man die Menschenrechte der Alten einfach, ja, schlussendlich kappt und sagt, Schluss damit. Also man lässt uns nicht mehr rausgehen. Man kann uns zum Beispiel in einem Hotel einquartieren, das ist alles viel praktischer, zentral ernähren. Und ich kann mir das alles vorstellen, dass das unter den Tarnnamen Schützen, die alten Schützen läuft. Ich bin jetzt im Augenblick ein bisschen alarmiert.
So kritisch habe ich das allerdings noch nicht gehört von einer Risikogruppe, sondern eigentlich gedacht, mit Bedacht schützt man die Alten, sage ich jetzt auch nur in Anführungszeichen. Wenn sie mir so gegenüber sitzen, hätte ich gedacht, na Gott, der Mann, der ist vielleicht 60 oder so. Das ist auch ein bisschen verstörend, Herr Schneider, wie Sie aussehen. Aber es ist trotzdem ja auf der anderen Seite bemerkenswert, wie groß der Prozentsatz von Bürgerinnen und Bürgern sind, die jetzt auch diesen drastischen Maßnahmen, ja, die also auch wirklich unerhört sind in dieser Republik der letzten Jahrzehnte, doch zustimmen. Also ja. Es gibt einen großen Einklang mit der Politik. Also vor einiger Zeit habe ich eine Zustimmung gelesen. 95% der Deutschen sind laut Umfragen einverstanden mit den Maßnahmen von Regierung und Politik. Ich meine, so viel Einklang gab es noch nie, oder?
Ja, und das finde ich irgendwie auch gut so. Also wir, die Älteren, gehören ja auch dazu. Ich muss nur eins sagen, also ich finde, wie gesagt, es gibt diese andere Zahl, die Sie jetzt nicht nennen, es sollen viele Alte gesagt haben, also mit der totalen Isolation der Alten sind wir einverstanden, wenn das Opfer für Vaterland und Nation sein soll, das von uns gefordert wird. Ich habe schon angedeutet, warum ich damit nicht einverstanden bin. Dann lieber eine Kreuzfahrt mit einem Kapitän, der selber in unserer Lage ist.
Herr Schneider, und das Corona-Schiff.
Diese letzte Fahrt mit uns veranstaltet. Oh je. Nein, jetzt mal im Ernst. Ist doch auch gut, wenn man darüber lacht. Man muss es sogar. Nein, ich finde diese Übereinstimmung, diese 95%, ganz prima. Und ich tue es genauso wie die anderen, die ich sehe. Es hat sich übrigens erst seit dem letzten Wochenende hat sich in Berlin so etwas durchgesetzt wie eine neue Sorgfalt im Umgang mit dieser Krankheit.
Dass die Leute jetzt doch daran halten, irgendwie nicht mehr in Gruppen.
Kein Husten und so weiter. Söder ist ja besonders brillant darin, die perversen Entgleisungen zu benennen. Ich glaube, er hat eine stille Liebe dafür, wenn er sagt, also da gibt es ja Leute, die lecken sogar Apparate ab, um sich, kommt von Söder.
Tatsächlich, das habe ich noch nicht gehört. Ja.
Und Söder hat auch erzählt, dass manche Leute sich einen Spaß daran machen, aggressiv ältere Menschen anzuhusten und dazu schreien Corona. Also der hat irgendwie eine Liebe zu diesen gespenstischen Sachen, aber jedenfalls nein. 95%, die riesige Mehrheit der Deutschen hat es kapiert, verhält sich entsprechend. Und ich kann nur noch in aller Schüchternheit sagen, ich bitte um Handschuhe, ich bitte um Desinfektionsmittel. Seit sechs Wochen warten wir darauf, wir kriegen es nicht. Und das sind schon sehr elementare Dinge. Auch die Gesichtsmaske halte ich für ein adäquates Mittel, weil es war ja pure Arroganz, wenn man gehört hat, die Gesichtsmasken, die armen Südkoreaner wissen nicht, dass die gar nichts nützen. Die Südkoreaner wissen Folgendes. Ich kann das Virus in mir haben, obwohl ich es gar nicht weiß. Und indem ich eine Gesichtsmaske trage, bin ich höflicherweise um deine Gesundheit besorgt, der mir gegenüber sitzt. Und insofern ist die Gesichtsmaske eine sehr gute Sache. Ich würde sie sofort annehmen.
Wir werden später noch mehr von Ihrem Profil als kritischen Zeitdiagnostiker erfahren, Peter Schneider. Jetzt stimmen wir uns aber trotzdem für einen radikalen Themenschnitt ein, wenn wir uns nämlich mit Ihnen ins Italien des 17. und 18. Jahrhunderts zurückversetzen. Zu Antonio Vivaldi nämlich, dem Sie im vergangenen Jahr ein literarisches Denkmal erster Güte gesetzt haben. In dem Bestsellerroman kann man wohl sagen, Vivaldi und seine Töchter. Und wer diese Töchter des bekanntlich kinderlosen Komponisten waren, das verraten Sie uns, nachdem wir Musik von ihm gehört haben. Was haben Sie ausgesucht, Herr Schneider, und warum?
La Follia heißt Der Wahnsinn. Schöner Titel. Und es ist komischerweise ein unglaublich populäres Musikstück, das im Barock den Europa erobert hat, aber wahrscheinlich kommt es schon aus früheren Zeiten aus Portugal her, war ein wilder Tanz, von dem es heißt, dass die Männer bei diesen Tönen, nach vorne stürmten, oder was sie nur hatten, eine Bühne oder eine Kneipe, mit ihren Frauen auf den Schultern. Und dann erst im Verlauf des Stückes haben sie die Frauen abgesetzt und dann diesen Tanz vollführt. La Follia ist ein Stück von 8 Takten, ein einziges Thema, das in endlosen Varianten, mal im Andante, mal besonders schnell, in immer neuen Varianten vorgeführt wird. Und kaum ein Komponist konnte sich der Verlockung unterziehen. Es hat natürlich dann nicht nur Vivaldi, vor ihm Corelli, nach ihm 1000 andere, haben übrigens auch Leute wie Rachmaninow, konnten sich dem Zauber dieses Stücks nicht entziehen und haben ihre eigene Version geschrieben. Es gibt jetzt, glaube ich, über 350 Einspielungen, verschiedene Einspielungen.
Und wir hören eine Einspielung des Deutschlandradios mit den Sonatori della Chiosa Marca, La Follia, Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, La Follia. In den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast haben wir diese Komposition gespielt, den Schriftsteller Peter Schneider. Sein jüngster Roman, Vivaldi und seine Töchter, der entzückt derzeit viele Leserinnen und Leser. In der 4. Auflage, schon haben Sie mir vorhin erzählt. Wer sind denn nun, Herr Schneider, diese Frauen, diese Töchter? Leibliche waren es? Ja, nicht.
Eben nicht, ja. Vivaldi ist ja ein geweihter Priester, der konnte gar nicht Töchter haben, womit ich nicht bestreiten will, dass in seinen Jahren, in seiner Zeit, es natürlich viele Priester gab, die uneheliche Kinder hatten. Und übrigens, viele von diesen unehelichen Kindern landeten genau wieder in der Institution, in der Vivaldi sein Leben lang gearbeitet hat, dem Ospedale della Pietà. Da gab es eine Babyklappe. Das waren eben unerwünschte, uneheliche Kinder, die wurden abgegeben von Adligen, von armen Frauen, von den vielen Huren, die in Venedig gearbeitet haben. Jede 10. Frau in Venedig war damals mit der Prostitution befasst. Das war das Las Vegas seiner Zeit. Und Was nun wenige Leute wissen, ich wusste es jedenfalls nicht, als ich anfing, mich mit Vivaldi zu beschäftigen. Es ist die Tatsache, dass dieser Mann neben diesem unüberschaubaren Werk, das immer noch größer wird, man hat durchaus nicht alles gefunden, was er geschrieben hat, dass er sein Leben lang an einem Institut gearbeitet hat, ich habe es eben genannt, Ospedale della Pietà, also das Hospital, das Krankenhaus des Mitleids der Pietà, die auch eine Göttin ist. Und dort wurden vor allem Waisenmädchen aufgenommen. Da die einfach durch die Klappe geschoben wurden, hatten sie ja keine Namen. Man hat alles aufgezeichnet, was ihnen mitgegeben worden war. Eine Brosche vielleicht und vielleicht eine seidene Decke. Aber man wusste keine Namen. Die hießen dann auch alle nach den Tätigkeiten, die sie im Ospedale, wenn sie dann schon älter waren, ausübten. Also die sogenannten Privilegiate, die Privilegierten. Das waren die Sängerinnen und die Instrumentalistinnen. Die hießen nach dem Instrument oder nach der Stimme, die sie anzubieten hatten. Also Adriana del Soprano oder Agata del Fagotto und so weiter. Die wurden nach den Instrumenten benannt, die sie vorführten. Und die anderen, die Nicht-Privilegierten, die Filie Comune hießen die, also die einfachen Mädchen, die wurden nach den Tätigkeiten benannt, ob sie in der Wäscherei, in der Seifenmacherei, in der Apotheke arbeiteten und so weiter.
Es gab also ein richtiges Mädchenorchester und Antonio Vivaldi hat diese Mädchen ausgebildet und er hat sozusagen mit ihnen Konzerte gemacht.
Er hat sogar, das ist fast unglaublich, aber es ist wohl so, einen Großteil seiner Instrumentalmusik für diese Mädchen geschrieben, die Messen sowieso, das war ja sozusagen Musica Sacra, heilige Musik, und hat sie zuallererst zusammen mit diesen Mädchen zur Aufführung gebracht. Diese Mädchen waren die ersten, die seine Werke kennenlernten, sie zur Aufführung brachten und es offenbar so weit brachten in dieser Kunst, dank Vivaldi, muss ein großartiger Lehrer gewesen sein, dass das Orchester, wohlgemerkt das erste Frauenorchester der Weltgeschichte, dieses Orchester von Vivaldi wurde unglaublich berühmt und populär. Es kamen gebildete Fürsten, Mäzene, Bankiers, reiche Touristen aus aller Welt, kamen nach Venedig, um dieses Vivaldi-Konzerte zu hören, die immer am Sonntagnachmittag geboten wurden. Am Nachmittag warum? Weil das Ospedale konnte sich Kerzenbeleuchtung gar nicht leisten. Also, das ist der Hintergrund meines Romans und in diese Geschichte habe ich mich verliebt. Deswegen bin ich da so dran geblieben, obwohl es nicht leicht war, dran zu bleiben.
Diese Geschichte erzählen Sie zu weiten Teilen als richtiger Roman. Zugleich aber ist Ihr Buch auch eine Art Begleitrecherche. Sie montieren sozusagen diese Spurensuche ein. Und gleich zu Beginn, da legen Sie auch die Karten offen, wie es überhaupt zu diesem Buch kam. Es war nämlich zunächst gar kein literarisches Projekt, sondern hatte mit einem Weltstar des Films zu tun, dem verstorbenen Kameramann Michael Ballhause. Ja. Erzählen Sie, was war eigentlich der Plan?
Ja, ich war aus ganz anderen Gründen schon seit längerer Zeit mit Ballhaus sehr befreundet und seiner Frau. Also meine ganze Familie war mit denen befreundet. Wir hatten öfter in ihrer New Yorker Wohnung gewohnt. Und eines Tages sagt mir dieser Michael Ballhaus, solange ich noch was sehen kann.
Er ist ja leider erblindet am Ende.
Er ist erblindet und er wusste, dass das passieren wird. Solange ich noch was sehen kann, möchte ich gerne einen Film über Vivaldi mit der Musik von Vivaldi machen. Und kannst du mir da nicht was bieten? Ich hatte ja nun als Junge, als Kind, Ich habe ja mit acht Jahren angefangen, Geige zu spielen und später auch eine Menge von diesen Vivaldi-Konzerten gespielt. Und diese Folie, die wir eben gehört haben, die habe ich nach dem Abitur bei einer Festveranstaltung vorgeführt. Ja. Und offenbar habe ich das damals hingekriegt. Leider habe ich ja die Geige nicht mehr weitergeführt, als die Revolution kam, war das nicht mehr adäquat, Geige zu spielen. Aber jedenfalls, ich kannte diese ganzen Konzerte, ich kannte Vivaldi. Mein Vater ist, genau wie Vivaldi, ein Kapellmeister gewesen, ein Musiker, der auch komponiert hat. Und in dessen Orchester, das war ein Laienorchester, das er gegründet hat in Staufen in der Nähe von Freiburg, ich auch öfter mitgespielt habe. Also plötzlich reimte sich das alles zusammen. Also Ballhaus will einen Film über Vivaldi machen. Der kannte diese Geschichte mit dem Mädchen gar nicht. Der kannte nur die Musik und war einfach begeistert.
Das heißt, Sie haben diese Geschichte für ihn sozusagen entdeckt.
Und diese Geschichte habe ich dann da ausgegraben. Ich kannte die ja auch nicht. Die meisten Deutschen kennen sie nicht. Also die Italiener kennen sie schon, aber die meisten Deutschen wissen nichts davon. Und dann hat mich die Sache nicht mehr losgelassen. Und dann wurde eben irgendwie der Film verschoben und es gab immer wieder neue Konstellationen. Der Film, der natürlich ein teurer Film gewesen wäre oder sein wird.
Das wäre, glaube ich, ein opulenter Kostüm- ja, und man, Historienfilm gewesen mit Musik. Ausgeben. Das wäre wahrscheinlich schon sehr teuer. Obwohl natürlich mit Ballhaus als Name wäre eine Finanzierung vielleicht möglich gewesen.
So haben wir uns das gedacht. Ja. Es wurde irgendwie
nichts draus.
Ich habe dann, also wir haben dann auch später gar nicht mehr über das Projekt gesprochen. Das war einfach, unsere Freundschaft war dann doch durch andere Energien geleitet. Und ich habe ihn ja bis zu seinem Tod begleitet und oft gesehen. Aber jedenfalls war das der Anstoß für dieses ganze Projekt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich werde diese tolle Geschichte nicht in den Papierkorb irgendeiner deutschen Filmfirma verschimmeln lassen. Das ist eine tolle Geschichte. Ich habe sie so, wie sie ist, nach Deutschland gebracht. Und wenn die das nicht im Film haben wollen, dann kriegen sie es anders.
Und es ist, wenn man so will, was Tolles draus geworden. Ein großartiger Roman, den man verschlingt. Und es gibt noch weiter, noch mehr Entdeckungen, über die wir jetzt doch nicht die Zeit haben zu sprechen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Lektüre. Sie sagten eben gerade, Peter Schneider, in den Zeiten der Revolution war keine Zeit für die Geige. Und in diese Zeiten der Revolution, da gehen wir mit Ihnen im Anschluss an die Nachrichten, die jetzt in ein paar Minuten kommen. Musik um diese Zeit, aus dieser Zeit wollen wir hören. Sie haben sich einen ja schon historischen Song von den Eric Burdon und den Animals gewünscht. House of the Rising Sun, ja. Anno 1964 habe ich nachgeschlagen. Das war der Soundtrack Ihrer Zeit, da dieser Zeit.
Ach, so früh ist das doch.
Ja, ja.
So da bin ich über
Ich habe es später gehört wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja, ich habe das später gehört. Aber ja, also ich meine, das ist doch eine unglaubliche Stimme. Und das ist so ein tolles Lied, wenn man den Text liest. Ich habe es gerade noch mal ausdrucken lassen. Ist alles so, ja, blöd oder harmlos. Man kann sich gar nicht vorstellen, warum man sich darin hineingesteigert hat. Aber es ist ein Lied von einer einsamen Größe und diese Stimme auch von Eric Burdon, ich muss sagen, das ist einfach weltbewegend. Das ist eine neue Geschichte, werden wir gleich drüber sprechen, wie ich von der klassischen Musik in diese andere Musik hineinkam.
My mother was
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist der Schriftsteller Peter Schneider. Und als er 17 war, kam dieser Hit heraus, Lucille von Little Richard. Die Zwischentöne, der zweite Teil im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute Peter Schneider, dem Schriftsteller aus Berlin, stellen. Mit einem weiteren Musikwunsch von Ihnen haben wir die Stunde begonnen, Herr Schneider. Lucille von Little Richard war das gerade. 1957 lief das vermutlich noch nicht in den deutschen Radios damals. Oder doch? Was verbinden Sie mit dem Klassiker des Rock'n'Roll?
Also, wo ich das zuerst gehört habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich in meinem Schlafzimmer, in meinem Kinderzimmer praktisch schon mit Freunden den Überschlag geübt hatte beim Rock'n'Roll-Tanzen zu den Klängen von Lucille. Also, ob das jemand jetzt als Single mitgebracht hatte, ob ich es im FN gehört habe, das weiß ich nicht mehr zuerst.
Gehen wir mal zurück in diese Zeit oder noch früher nach Lübeck, wo Sie 1940 geboren wurden, um dann in Königsberg aufzuwachsen bis 1945, wenn ich das richtig gelesen habe. Was war das für eine Kindheit? Welche Erinnerungen haben Sie dran? Vorhin haben Sie schon gesagt, Sie haben noch Erinnerungen an den Bombenkrieg und an die schlimme Zeit.
Ja, Hauptsache an die Flucht in Königsberg. Wann die genau eingesetzt hat, weiß niemand so genau in meiner Familie. 6 Geschwister übrigens. Also nicht gleich, aber damals waren wir 4 und später kamen noch 2 dazu, nach dem Tod meiner Mutter, die 48 starb. Sicher ist nur, dass wir ungefähr ein Jahr lang von Königsberg gebraucht haben, bis wir in Oberbayern gelandet sind, in dem Skiort Krainau.
Eine einjährige Fluchtodyssee sozusagen.
Ja, also direkt an der Zugspitze, da fängt die Zugspitzbahn an, die berühmte. Dort hatte nämlich der Vater meiner Mutter, also mein Großvater, den ich kaum je gesehen habe, der war ein Großer aus der Industrie, Dr. Rademacher, der hatte dort ein Wochenendhaus. Und in diesem Wochenendhaus haben wir den Rest des Krieges, also wir sind da Anfang 45 hingeraten, haben wir dort verbracht und dann die nächsten Jahre. Ich bin also aus dem äußersten Nordosten kommend, im äußersten Süden gelandet und wurde erstmal ein Jahr lang nur wegen meines Hochdeutsch vertroschen. Das war halt so.
Als kleiner Stippgeburt.
Ja, in Bayern, Flüchtlingskind, das war kein Vergnügen.
Sie haben es trotzdem eine lustig beengte Zeit mal genannt, diese Kindheit da in Bayern.
Ja, wir hatten es ja, wenn man das mit den Flüchtlingen von heute vergleicht, hatten wir es wirklich viel, viel besser. Wir waren eben Deutsche, musste man irgendwann einsehen, auch wenn wir nicht Hochdeutsch sprachen. Und ich habe ja dann doch mal ein großes Buch geschrieben über diese Zeit der Flucht und vor allem über meine Mutter. Da habe ich die alle nochmal wiedergesehen von damals und habe sie gefragt, sag mal, seid ihr nicht auch verdroschen worden, ihr, die ihr von außen kamt? Nein, überhaupt nicht. Und dann, wenn man nachfragte, war es natürlich doch so, es war den anderen genauso gegangen wie mir, also die von außen kamen.
Ihr Vater war Musiker, Dirigent, Komponist. Es war also auch ein künstlerischer Haushalt bei Ihnen, aber es ging familiär nicht sehr konventionell zu, wie Sie viel später feststellten, nämlich in jenem Buche, das Sie gerade erwähnt haben, Peter Schneider, als Sie nämlich die in Sütterlin-Schrift verfassten Briefe Ihrer Mutter entziffert haben, viele, viele Jahrzehnte später. Und Sie haben ja dann ein wirklich, ja, bewegendes Denkmal gesetzt. Die Lieben meiner Mutter hieß dieses Buch. Zugleich ist es auch eine Biografie ihrer Kindheit.
Ja.
In Bayern, wo sie unterkamen. Wie war das für Sie, dieses Buch zu schreiben? Also über diesen, ja, über dieses Unglück der Mutter, die also eigentlich jemand anders liebte und gleichzeitig sich an diese frühen Jahre zu erinnern?
Ja, es war eine Überwindung, es war aber auch eine Befreiung, denn da lag eine Geschichte, die auch mich sehr betraf. Es gibt ja dieses katastrophale Ende zwischen mir und meiner Mutter, und ich war, da gibt viele Zeugnisse, ich war schon ihr Lieblingskind, und es hat ein katastrophales Ende genommen, ein traumatisches Ende. Also das musste irgendwann mal geschrieben werden, das wusste ich auch immer. Aber ich habe mir die vielen Details, die da zutage kamen, überhaupt nicht träumen lassen. Also meine Mutter war eine unglaublich mutige Frau, auch eine, ich soll schon sagen, wild entschlossene Frau, die ganz klar machte, ich habe mich hier in den besten Freund meines Mannes verliebt und ich werde nicht eine Sekunde lügen. Das passt nicht zu mir. Alle, die es angeht, sollen die volle Wahrheit wissen. Und so wusste es mein Vater. Der Liebhaber wusste natürlich sowieso, aber es wusste auch die Großmutter. Es wussten die unmittelbar Involvierten. Wir Kinder nicht so genau, aber natürlich ahnten wir so etwas. Und das war, muss man sich mal vorstellen, das war in dieser
Zeit.
Hungerzeit direkt nach dem Kriege. Es fing ja schon vor der Hungerzeit, also es fing ja schon mitten im Krieg an, schon 1940 eigentlich. Aber es dauerte noch an, und meine Mutter starb ganz jung, also eine 40-jährige Frau. Das ist ein Schicksal, was übrigens viele Frauen in dieser Zeit gehabt haben, und es ist nicht immer leicht, die Todesursache zu bestimmen. Also man kann es medizinisch sagen, zu viel Hunger, zu viel Entbehrung, zu viele Anstrengungen, denn sie musste ja alleine, weitgehend alleine, diese vier Kinder durchbringen durch den Krieg. Mein Vater war immer woanders, nicht seine Schuld, aber es war so. Wenn man es emotionaler sagt, und ich sage es so, sie starb an gebrochenem Herzen.
Was wurden Sie denn für ein junger Mann danach? Wenn man so Ihre Vita liest, dann sieht man, Germanistik, Geschichte und Philosophie hat er studiert. Schaut man auf den Jahrgang, denkt man, das ist die nahezu klassische Kombination für einen jungen Mann dieser Zeit, der nicht einverstanden ist mit der Welt, so wie sie sich ihm darbietet, der sie verstehen will, ja, die Literatur, die Geschichte, die Philosophie, wie die Welt, was die Welt zusammenhält, der sie vielleicht auch verändern will. Was waren Sie für ein Junge?
Ja, also ich, bei mir war es tatsächlich, waren es die Musen. Ich war jedenfalls, als ich 10, 11, 12 war, und da sind wir nach Freiburg umgezogen, Freiburg im Breisgau, wo mein Vater dann dort an der Oper dirigierte. Da war ich kein guter Sportler. Ich habe, ich spielte Geige dann auch mit großem Engagement. Es muss, wenn man übrigens mal irgendwas mit einem Instrument zu tun hat, es muss mal eine Zeit lang diese paar Monate oder paar Jahre der Besessenheit geben, wo man sich völlig reinsteigert in das Instrument und stundenlang auch spielen kann, einfach weil es einem Spaß macht und auch weil man Erfolg hat. Und da steigert man sich auch rein, man will dann dieses Instrument sein Leben lang spielen, man will damit sein Geld verdienen und so weiter. Nur ist es grausam mit dem Instrument, es ist ähnlich wie mit dem Sport. Man erkennt sehr früh, mit 14, 15 Jahren schon, wenn man nicht bekloppt ist.
Man kommt sozusagen an einen Punkt, wo es nicht weitergeht.
Reicht es, ist die Begabung groß genug, und das sind einfach technische Fähigkeiten erstmal, groß genug, um eine Solokarriere anzustreben, oder bleibst du Orchestergeiger? Das wollte ich nicht, da war mein Ehrgeiz zu groß. Und so habe ich dann also auch gemerkt, das reicht nicht. Ich hatte nochmal eine andere Anwandlung. Ich hatte damals einen glockenreinen Sopran. Ich sang im Radio und sang zu irgendeiner Abiturfeier, wo alle anderen schon besser hatten in meiner Klasse, sang ich noch mit meinem glockenreinen Sopran irgendwelche Schubert-Lieder. Ist mir heute fast peinlich. Die haben da oben auch nur gegackert und gegluckst, meine Klassenkameraden. Also dann hatte ich es mit der Stimme, dann habe ich gemerkt, es wird ein Bass. Ich kannte die Opernliteratur ja Note für Note, weil ich meinen Vater, die ja dirigierte, ich habe ihn immer abgeholt nach der Schule und habe gesagt, nee, für Bässe gibt es eigentlich keine guten Rollen. Schluss mit dieser Karriere und so weiter. Ich hatte aber auch immer schon geschrieben und zwar meine ersten Erfolge erzielte ich. Sie fragten, was machte ich denn damals so mit 10, 11, 12? Ja, ich habe die Märchen von Grimm in Verse, in dramatische Verse übersetzt, fünfaktige Stücke und die wurden auch alle aufgeführt.
Na,
ja. So habe ich dann meine Spuren gelegt.
Sie haben erst in Freiburg und München studiert, ab 1962 dann in Berlin und da ist anscheinend recht rasch viel passiert. Denn ich habe mich gefragt, wie wird denn ein Student Anfang Mitte 20 zum Redenschreiber für den damals regierenden Bürgermeister Willy Brandt?
Pardaus. Ja, das ist ja eine schöne Legende.
Ach, das ist eine Legende?
Ja, ich muss das jetzt. Also ich war in dem Büro, das Wagenbach und Willy Brandt, auch er und noch ein paar andere.
Klaus Wagenbach, der Verleger.
Klaus Wagenbach, Klaus Röhler, mein späterer Lektor. Lektor von Gras im Luchthandwerk. Die hatten das gegründet. Ein Büro, das für SPD-Politiker, das war 65, Reden schrieb. Und das hat jeder von uns. Da war FC Delius war da dabei, Hans-Christoph Buch war dabei, viele, die man heute mehr oder minder ganz gut kennt. Und wir bekamen Themen vorgelegt. Also das hieß dann zum Beispiel 20 Jahre Hiroshima. Was fällt Ihnen dazu ein, Peter Schneider? Oder, Europa. Haben Sie eine gute Rede für Europa? Und dann schrieben wir diese Reden. Das hat so, wir bekamen immerhin 10 Euro pro Stunde und das ging auf Vertrauen, also dass man nicht jetzt.
10 Mark oder 10 oder 20 Mark?
10 Mark.
10 Mark.
Euro. Euro. Ja. Also das bekamen wir und.
Na dann, was ist doch nicht so eine Legende. Also,
nee. Und
aber
dann,
es war nicht so der Redenschreiber im klassischen Sinn,
nein,
wie man
und
ihn heute kennt.
Es war dann so, aber ich erzähle jetzt die Geschichte mal zu Ende, damit sie endlich mal sauber ist. Also, wir bildeten uns ein, wir wurden auch zugeteilt. Du schreibst für Willy Brandt, du schreibst für Schiller, du schreibst für den und den. Ich glaube, ich wurde zugeteilt dem Schiller, dem späteren Wirtschaftsminister Schiller, oder er war damals schon Wirtschaftsminister, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Und da saß ich unten in meinem Radio im Souterrain in Lichterfelde und hörte jede Rede von Schiller von Anfang bis zu Ende und fand ich eine einzige meiner genialen Formulierungen dort verwendet. Und jetzt erzähle ich den Schluss der Geschichte. Dann gab es eine große Party, ein halbes Jahr später. Das Büro wurde sozusagen verabschiedet und das war am Oliverplatz in der Penthouse-Wohnung von Karl Schiller. Und ich hatte damals eine sehr, sehr schöne blonde Freundin mit einem gewaltigen Ausschnitt. Also mit der ging ich dahin und in meiner Wut habe ich, weil ich merkte, es war alles umsonst gewesen, was wir da gemacht hatten, habe ich dann eine lange Rede gehalten auf dieser Party, wo alle dabei waren, Willy Brandt und Schiller und die anderen alle, und wo ich sagte, was die SPD alles falsch macht und so weiter. Und Willy Brandt, und da gibt es Zeugen dafür, sagte, das hätte ihn jetzt sehr beeindruckt, diese Rede von Peter Schneider, und er würde mir ab sofort einen Abgeordnetenposten im Bundestag anbieten. Ich müsse mich jetzt aber sofort Ja oder Nein sagen. Und da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, nein, ich möchte Schriftsteller werden. Ich möchte Schriftsteller werden.
Das ist ja, aber das ist
also doch, das ist die wahre Geschichte.
Okay, aber aus der Legende wurde dann wirklich, also dann so eine richtige Pointe. Die habe ich, die liest man noch nirgends. Aber mit dieser Pointe könnte man, glaube ich, noch heftiger denken, dass es mit dem Peter Schneider beruflich wirklich in eine ganz andere Richtung hätte gehen können.
Das stimmt.
Aber es geschah dann etwas, womit man ihren Namen, ihr Profil eben bis heute verbindet. Sie wurden dann in der Studentenrevolte zu einer prägenden Figur, zu einem Wortführer, also zu einem entschiedenen, öffentlich auftretenden, lauten Rebellen. Was hat sie denn dazu gemacht?
Und das war
und jetzt sagen Sie nicht, dass es eine Legende ist.
Nee, das ist keine Legende und das kann man auch, kann ich sogar ganz genau festmachen. Das war wiederum eigentlich eine schriftstellerische Arbeit, die mich dazu gemacht hat. Also ich war natürlich, also es waren die Zustimmung der SPD zu den Notstandsgesetzen, die uns alle von der SPD abgetrieben haben. Wenn man sich das heute mal überlegt, ja, was stand eigentlich in diesen Notstandsgesetzen, was war überhaupt so wichtig, sind die jemals an, also was heute angewendet wird, ist, glaube ich, 10-mal heftiger, als was die Notstandsgesetze vorgesehen haben. Aber wir haben uns damals also tierisch darüber aufgeregt, dass nur ein Beispiel für auch viele unüberlegte, also Aufregungen. Und das hat uns von der SPD abgetrieben. Und dann fing ich an, mich für die Studentenbewegung zu interessieren, habe auch diese frühen Sachen schon mitbekommen. Es ging ja nicht 68 los, sondern 66 schon. Und im Zuge dieser verschiedenen Erfahrungen, auch mit der Polizei, habe ich dann zusammen mit der Kommune 1, wir planten irgendeine Veranstaltung in der TU, in der FU, im Audi Max,
auch Rudi Duschke,
Freien Universität, das war so, ich glaube, Juni 67. Und das war eigentlich egal, jeder sollte so machen, was ihm so einfiel. Und ich hatte vorgeschlagen, ich will eine Rede halten. Und die habe ich dann vorher mal ausprobiert in der Kommune 1. Die haben sich alle gelangweilt, die haben gesoffen und nicht zugehört und geplappert und gekluckst. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich da irgendwie durchdringen würde mit meiner Rede. Und dann kam der Tag, ich ging ans Mikrofon. Ich hatte noch nie vor einer großen, das waren über 2000 Leute. Ich hatte noch nie vor einer so großen Menge gesprochen. Ich weiß auch genau, dass ich mir am Anfang gar nicht Gehör verschaffen konnte. Nur war diese Rede, und das hatte ich von Malcolm X, das war mein großes Vorbild damals, gelernt, die Rede war rhythmisiert. Die hatte, so wie Malcolm X, it's a ballad or the bullet. Mhm. Also immer ein Refrain, die Sätze waren kurz, die hatten einen Rhythmus. Das hatte ich so von dem mir abgeguckt. Und so habe ich eine Rede gehalten, eigentlich über unser Lebensgefühl, über unsere Probleme. Aber es war fast ein Gedicht. Und als der Rhythmus sich durchsetzte, dann wurde es allmählich so still, dass man also eine Stecknadel hätte fallen können. Die ganzen Gespräche hörten auf. Ich merkte, auf einmal hören mir alle zu. Ich konnte sogar leise sprechen. Alle hörten zu. Ich hatte das Publikum plötzlich gepackt mit diesem Text und am Schluss ein orkanähnlicher Beifall. Und ich weiß noch, Rudi Dutschke zupfte mich am Ellbogen. Was machen wir jetzt? Das ist doch eine ungeheure Energie jetzt. Was machen wir jetzt? Was können wir besetzen?
Und so wurden Sie also zum Apo-Tribun.
Und ich sagte nur zu mir, also ich fand das einen schönen Erfolg, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Das war der Unterschied.
Aber Sie haben ja den proletarischen Revolutionsappell tatsächlich wörtlich genommen. Also Sie sind auch wirklich jetzt nicht nur akademisch im Audi Max aufgetreten, sondern zu den Arbeitern gegangen, nicht nur vorm Werkstor, waren bei Bosch Hilfsarbeiter im Rahmen einer Projektgruppe Elektroindustrie, wie man das damals nannte. Also Sie haben es ernst gemeint mit der Revolution im Sinne von...
Also ich war kein Plauderer. Ich habe das von mir verlangt. Also wenn du jetzt zu was stehst, die anderen für etwas aufforderst, musst du selber vorangehen. Und da muss ich sagen, dann hatte ich dieses, also dem gehen viele Epochen, also Erfahrungen voraus, vor allem in Italien, eine lange Erfahrung, die ich machte. Aber jetzt, was Sie gerade erwähnt haben, ich machte eine Betriebsarbeit bei Bosch. Der Mann wollte mich gleich mit einer sehr gut besoldeten Stelle einsetzen. Ich sagte, nein, ich will Hilfsarbeiter sein. Das war unser Ideal damals. Und der schüttelte nur den Kopf. Und dann hatte ich bei Bosch, da wurden damals auch so schon die ersten Autoradios gefertigt. Und ich musste mit meinem Werkzeugkasten zwischen diesen Maschinen, an denen nur Frauen saßen, musste ich hindurchschieben, ohne eine von denen anzustoßen. Unterbrach ja den ganzen Arbeitsprozess. Und habe ich mühsam genug gelernt, habe auch viel falsch gemacht. Und in der Pause versuchte ich dann, diese Frauen zu agitieren. Und ich war ja nie auf den Mund gefallen, aber ich weiß nicht genau, was mir da alles eingefallen ist. Ich war bestimmt nicht schüchtern in der Sache. Aber ich merkte an deren Reaktion, das ist ja ein ganz netter Junge, mit dem würde man auch mal einen Kaffee trinken oder sogar mal abends einen Wein. Aber mit der Revolution soll er uns bitte in Ruhe lassen. Ja. Und das war so die Antwort, auf die ich immer und immer wieder stieß. Das hatte auch nichts mit meinem Ungeschick zu tun. Das war einfach so, die haben nicht auf uns gewartet. Die wollten nicht durch uns erlöst werden. Und sie hatten völlig recht.
In wenigen Tagen erscheint ein neues Buch von Ihnen, Herr Schneider. Gesammelte Essays aus den letzten 30 Jahren. Ich durfte schon reinschauen und habe mir viele Sätze rausgeschrieben und auch diesen. Einer der großen intellektuellen Schocks meines Lebens bleibt die Erfahrung, dass ich Tausende von Angehörigen meiner Generation, darunter die belesensten und intelligentesten Köpfe, am Ende der antiautoritären Bewegung freiwillig einer von drei Mao-Sekten anschlossen. Und dann schließen sie ungefähr so: Freiwillig haben die Leute den Kopf oder Verstand an der Garderobe abgegeben. Ich war da raus aus dieser Geschichte. Was hat sie da so dann doch entfremdet?
Ja, also da, ich war leider auch ganz schön drin. Also man muss sich das so vorstellen. Also diese 68. Bewegung, zu der ich absolut stehe, es war einfach nach der Katastrophe, nach dem Riesenverbrechen des Faschismus und des Holocaust, war es ja eigentlich unausweichlich, dass die nächste Generation aufsteht und sagt, liebe Leute, liebe Eltern, nein, wir können jetzt nicht einfach Jura studieren und Medizin studieren und so tun, als wäre da nichts gewesen. Das haben ja viele Eltern leider so erwartet, aber das war nicht so. Ich bin nach wie vor stolz, dass es diese Bewegung gegeben hat. Das musste ausgedrückt werden. Und das war eine großartige Bewegung, solange sie wirklich antiautoritär war. Solange sie sich nicht in eine neue KPD-Formation einbinden ließ und diesen ganzen praktisch historisch längst widerlegten Kram nochmal aufführte, Zentralkomitee, Kader sein und so weiter. Aber leider ist das passiert. Das passierte ja erst 1970. Es gab 2,5 Jahre einer vitalen und eigentlich fruchtbaren, erfindungsreichen Bewegung mit völlig legitimen Protestaktionen, zu denen ich nach wie vor stehe. Und dann gab es plötzlich nach dem Attentat auf Rudi Dutschke gab es eine lange Pause. Und dann sagten sich alle, jetzt müssen wir uns organisieren. Ja, und wie? Was gibt's da? Und dann fiel man zurück auf die alten Modelle. Zunächst auf Lenin, dann sagte man, aber Mao ist etwas jünger und interessanter und so weiter. Und ich geriet auch in dieses Fahrwasser. Und ich habe es ungefähr 1,5 Jahre gemacht. Das kann man genau in meinen Schriften nachprüfen, weil bei mir, ich hatte das Privileg, dass alles immer gleich gedruckt wurde. Aber andere, die später viel bekannter geworden sind als ich, zum Beispiel Herr Safranski, ja, der war 10 Jahre dabei. Und so viele schöne Bücher er geschrieben hat, er hat nicht eines geschrieben, indem er darüber Auskunft gibt, was da mit ihm passiert. Ist doch ein hochintelligenter Mann. Das ist doch auch etwas, was er uns schuldig ist. Wenn so etwas einer ganzen Generation passiert, das sind ja Tausende von, wie ich sage, hochintelligenten, gebildeten Leuten gewesen, die in dieses Fahrwasser gerieten. Und es war eine totalitäre, völlig verrückte Sekte. Ein Glück, dass sie nie die Chance hatte, die Macht zu ergreifen.
Gerd Köhnen war.
Das ist einer der
vor
wenigen.
Vor einigen Monaten, war vor längerer Zeit hier schon in Zwischentönen zu Gast und hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Es gab noch eine andere Fraktion, die in die Gewalt ging. Darüber unterhalten wir uns, Peter Schneider, nach Ihrem nächsten Musikwunsch, auf dem ich jetzt doch bestehen muss mit Blick auf die Uhr. Von Leonard Cohen haben Sie den schönen Song Take This Waltz, nimm diesen Walzer gewünscht. Warum denn?
Ja, also ich habe mal über mich selber vielleicht in einer bestimmten Phase notiert, ich möchte sozusagen im Gedächtnis bleiben als ein melancholischer Revolutionär. Revolutionär, aber melancholisch. Und warum? Nicht nur, weil die Revolution schiefgegangen ist, weil noch ein anderer Schmerz, ein anderer Verlust, der nicht benannt wird, zu bewältigen war. So habe ich mich gesehen und dieses Lied natürlich ist perfekt.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws.
Musik von Leonard Cohen für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, den Schriftsteller Peter Schneider. Wir waren vorhin in der Phase nach 1970, als Sie sich nicht organisieren wollten parteipolitisch. Sie sind aber auch nicht, Gottlob, nicht in jene Richtung gegangen, in die andere ging, nämlich in den Untergrund, in die Gewalt. Sie haben diese Phase in einem Buch beschrieben, einem allseits bewundernden Buch, Rebellion und Wahn nannten Sie es, bezeichnender Titel. Und da schreiben Sie auch über diese Figuren der ersten RAF-Generation.
Ich kannte die ja alle.
Die kannten Sie alle. Ja. Und Sie schrieben, Ulrike Meinhof war toll, war eine kluge, intellektuelle. Andreas Bader war ein blöder Schläger.
Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen ungerecht, weil ich den weniger kannte, aber der sah sehr gut aus, hatte Wirkung auf Frauen, das habe ich immer wieder gehört. Haben mir auch Frauen, die ich selber kannte, erzählt. Aber der hatte überhaupt keine intellektuelle Dimension, keine Vorbildung, der konnte nicht mithalten. Also der bekam Oberwasser, als er einige Leute davon überzeugen konnte, wir gehen in den Untergrund und ich, der ich der Entschlossenste von euch bin, auch als Einziger mit einer Waffe umgehen kann, ich sage jetzt, wo es lang geht. Und dem haben sich dann auch alle unterworfen. Auch die kluge Ulrike hat sich dem ja unterworfen.
Sie haben später mit Peter Jürgen Buck zu tun gehabt. Und dann irgendwann sagten Sie, er hat mich geleimt, hat mich angelogen.
Ja.
Was war das?
Naja, ursprünglich wollte ich ein Fernsehinterview mit ihm machen, weil ich wollte eigentlich in möglichst großer Breite vorführen, dass einer, der da an vorderster Stelle dabei war, zu dem Ergebnis gekommen ist, es war falsch, schmeiß die Knarre weg. Es war ein einziger furchtbarer Irrtum. Und ich dachte, das muss raus. Das müssen vor allen Dingen auch die Linken und die Möchtegern Linken und Möchtegern Revoluzzer müssen das ertragen, müssen das wissen, dass es so eine Figur gibt, der diese Schlussfolgerung gezogen hat. Das war dann nicht möglich, das hat die Gefängnisleitung nicht akzeptiert und dann entschlossen wir uns zu einem Briefwechsel. Und den haben wir auch gemacht, beide mit großem Engagement. Und irgendwann schrieb mir dann der Peter Jürgen Burg, übrigens, ich habe nie jemanden getötet und habe auch nie jemanden veranlasst, so etwas zu tun. Und da schrieb ich zurück, lieber Peter, ich habe dir diese Frage nie gestellt, das war auch nicht die Vorausbedingung unseres Briefwechsels. Jetzt, da du mir das unaufgefordert schreibst, muss ich es ja wohl glauben. Das war so wie ein Hilferuf. Also was soll ich denn machen? Ich habe es natürlich nicht geglaubt. Und es war ja auch eine Lüge. Das hat aber unser Verhältnis sehr beschädigt. Ich habe auch damals, ich weiß nicht, verschiedenen Freunden gesagt, da ist jetzt was in unserer Beziehung zerbrochen, weil, und das sagt mir so überverständnisvolle, sagt mir dann, naja, du hast gut reden, du sitzt da hier in Freiheit, bist bekannt, kannst überall schreiben und der sitzt in seiner Zelle. Und natürlich lügt er dich an. Ich habe gesagt, nee, es gibt auch sowas wie eine Gangsterehre. Darauf habe ich gezählt. Und ohne das kannst du auch nicht arbeiten. Du kannst dem nicht alles durchgehen lassen, weil er so und so, weil er im Gefängnis sitzt. Nein, der muss sich auch an irgendwas orientieren. Und der hat sozusagen eine stillschweigende Verabredung gebrochen. Und es war dann auch so, ich habe ihm das ja irgendwann auch ganz klar gesagt, ich glaube, dass er es nie so richtig akzeptiert hat. Aber es war dann nicht mehr dasselbe. Ich habe mich dann schon auch innerlich von ihm abgewandt.
Das war schon zur Zeit, als Sie als Schriftsteller schon richtig bekannt waren, Peter Schneider. Ja. 1973 begann Ihre Karriere, kann man sagen, Ihre literarische, spektakulär mit der Erzählung Lenz, eine Anlehnung an die Georg Büchner Novelle. Es geht um einen jungen Intellektuellen wie Sie, der sich auch revolutionär politisch engagiert, dann aber stärkste Zweifel bekommt. Heute ist der Text Schullektüre. War das eigentlich für Sie?
Damals, jetzt nicht mehr.
War das eigentlich damals so der Auftakt für Sie auch zu einer wirklich anderen, unideologischen Sicht auf Staat und Gesellschaft?
Nee, vor allem auf meine eigenen Überzeugungen. Also das Buch war für mich selber und wurde dann auch für andere eine regelrechte Befreiung. Ich habe erst durch dieses Buch gemerkt, in welchem Maße ich, wie gesagt, 73 erschienen und angefangen 71, 72, in welchem Maße ich selber beengt war, mich selbst beengt hatte oder mich hatte einfangen lassen in Ideologeme, in lauter ideologische Sprüche, Überzeugungen, die ich von anderen übernommen hatte, die gar nicht meine waren oder die ich nur behauptete, dass es meine waren, die ich nicht selber untersucht hatte. Es ist ja eigentlich eine Nachtgeschichte. Ich habe einfach versucht, alles, was in unseren Verlautbarungen, Demonstrationen und in unseren Gesprächen, die ja auch sehr formelhaft waren, alles das, was nie vorkam, die Träume, die unerfüllten Sehnsüchte, auch die schlichten Widerlegungen dieser falschen Sprüche, die wir ja dachten und wieder verdrängten, all das habe ich zum Gegenstand gemacht. Das war das Thema meines Buches. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich damals das schrieb, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da links und rechts Bernd Rabé und Rudi Dutschke sitzen und sorgenvoll mit den Köpfen wackeln und im Hintergrund sitzt Karl Marx, der sich auch nicht mehr einkriegen kann. Und ich habe zu mir gesagt, jetzt schreibe ich es trotzdem. Es war diese Haltung, die ich damals, also kann man sagen, sentimental, übertrieben, eingebildet. Aber so war es für mich. Und als es da dann rauskam, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich eine Arbeit für ganz viele gemacht hatte, denen es genauso ging. Und für mich war es die endgültige Loslösung aus den falschen Zwängen dieser Studentenbewegung, aus den Ideologien, den Verstrickungen und vor allen Dingen auch aus der RAF-Geschichte.
Unterbrechen wir noch einmal, Peter Schneider, für Niccolo Paganini, den genialen Teufelsgeiger, wie man ihn nennt, aus seiner Moses-Fantasie, hören wir einige Minute. Haben Sie dieser Virtuosität damals als Geigenschüler auch nachgeeifert? Wahrscheinlich nicht so, ne?
Doch, ja. Ich hab ja solche Stücke tatsächlich geübt. Also mit 15, 16 wäre ich selber gern so einer gewesen. Es ist ja diese schöne romantische Geschichte, die dranhängt. Paganini hat irgendeiner Frau eines berühmten Fürsten das Herz gebrochen. Sie hatten eine Liebesnacht und er kommt ins Gefängnis und er bittet sich da aus, dass er wenigstens ein Instrument zur Verfügung hat. Und auf dem Instrument war nur eine Seite, die G-Seite. Und da schreibt der Paganini dieses herrliche Liebeslied. Ja.
Und wir hören Marcus Creed am Klavier und an der Violine Pierre Fournier. Aus der Moses-Fantasie von Niccolo Paganini, unser Gast heute, der Schriftsteller Peter Schneider, hat sich diese Musik für die Zwischentöne im Deutschlandfunk gewünscht. Wir müssen jetzt zeitlich ziemlich raffen, Herr Schneider, denn von Mitte der 70er Jahre wurden Sie, an kann man so ungefähr sagen, wurden Sie in den nächsten 20, 30 Jahren zu einem ja immer breiter geschätzten und gefragten Beobachter des deutschen Zeitgeschehens und Weltgeschehens, interessanterweise auch mit einer ausgesprochen transatlantischen Perspektive. Man hat sie früh in die USA eingeladen als Dozent und Writer in Residence zu Tagungen und dann immer wieder, dass man vielleicht sogar von einer amerikanischen Biografie sprechen kann. Und Sie können sich ans Revers heften, dass Sie im Juni 1989 in der New York Times den Mauerfall vorhergesagt haben.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Ja, diese ganzen Einladungen in Amerika kamen durch ein Buch zustande, das in Amerika eigentlich viel erfolgreicher war als hier, Der Mauerspringer, The Wall Jumper auf Englisch. Und das wird wirklich immer noch in Schulen in Amerika gelesen, auch in England. Und
wurde auch verfilmt.
Ja, das auch. Und jedenfalls hat mich da jemand von der New York Times gefragt zu dem Thema: If the wall came tumbling down, was wäre, wenn die Mauer fällt? Und da habe ich damals, glaube ich, einen ziemlich geistesgegenwärtigen Aufsatz geschrieben. Der ist jetzt der Eröffnungsaufsatz meines neuen Buches, Denken mit dem eigenen Kopf. Diesen schönen Titel habe ich natürlich von Immanuel Kant geklaut. Jedenfalls, so begann also ich meine amerikanische Karriere. Ich habe dann, weiß nicht, 60 bis 80 lange und kurze Artikel für die New York Times geschrieben über alle möglichen Themen. Meistens wurden die von der New York Times vorgegeben, aber ich konnte manchmal auch selber wählen. Und vieles davon ist jetzt in diesem Band gesammelt. Das meiste ist ja hier gar nicht erschienen in Deutschland.
Sie nennen dieses Buch, das jetzt bald erscheint, den Bildungsroman meines Verstandes, was ein schöner Begriff ist. Ich habe mir ganz viele Sätze rausgeschrieben und einen möchte ich noch zitieren. Deutschland hat sich zu meinen Lebzeiten fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Und zwar zum Besseren.
Ja, das stimmt.
An was denken Sie da speziell? An welche ja so positiven Dinge?
Also ich habe mal so eine Formel geprägt, als ich mich schon abwandte aus der Studentenbewegung. Was wir geschafft haben vielleicht und vielleicht für immer, wir haben die Kultur des Gehorsams gebrochen. Nicht? Also es war einfach so, man musste von der Route abweichen, um überhaupt Gehör zu bekommen und so weiter. Und man hat die ganzen auch überflüssigen Verbote, die ich damals gesammelt habe, die absurden Verbote, man hat sie durchbrochen, man hat sie nicht mehr hören wollen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Zäsur in der deutschen Geschichte gewesen. Und ich merke einfach jetzt auch unabhängig von 68, dass die ganze Gesellschaft einen ungeheuren Entwicklung genommen hat in Richtung mehr Freiheit, mehr Individualismus, weg von Ideologie. Und das ist ja auch, was ich in meinem gar nicht mehr kurzen Leben, die Zukunft ist kurz, aber nicht mein Leben, glaube, gelernt zu haben. Nichts ist fataler und schlimmer, als wenn man sich irgendeiner Ideologie und irgendeinem Wir-Zwang unterordnet. Ich glaube, die Deutschen sind da ziemlich immun, und auch die Lebensfreude, die Lebenslust hat enorm zugenommen. Also was wir jetzt erleben in diesen Tagen,
wo man diesen Satz bis zur Unkenntlichkeit verändert auch zitieren könnte in diesen Corona-Tagen, ja?
Ja, bis zur Unkenntlichkeit. Ich meine, aber auch im positiven Sinn. Ich meine, diese Sache, dass da plötzlich jemand im Freien heiratet und sein Ja in die Straßen schreit, weil er nicht in die Kirche gehen kann oder in irgendeinen normalen Raum, wo man sich verheiratet. Oder dass Leute da auf den Balkons sich Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Also die Erfindungskraft ist doch enorm, die da freigesetzt wird durch diese Not. Und ich glaube auch, dass, also ich bin keine von denen, die jetzt, es gibt so viele Idioten, die jetzt schon wieder träumen, das ist das Ende des Kapitalismus und jetzt wissen wir endlich, wie eine neue Gesellschaft aussieht. Das ist doch alles Käse. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass nicht unbedingt der Kapitalismus, aber eine freie Gesellschaft mit Marktwirtschaft, dass es weitergeht. Wir haben nichts Besseres. Wir können das noch sehr viel besser machen, als wir es bisher getan haben. Aber ich glaube an kein Modell, das irgendwie im Untertext, wo das Wort kommunistisch oder sozialistisch vorkommt, hat nie funktioniert. Liebe Leute, es wird nie funktionieren. Schluss damit.
Peter Schneider, vielen Dank für dieses Gespräch. Machen Sie es gut. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund und sagen uns jetzt noch ein ganz kurzes Wort, warum Sie Frédéric Chopin gerne hören, mit dessen Fantasie Impromptu Opus 66 wir unsere Sendung schließen.
Hat mit der Jugend zu tun, Musikerfamilie. Mein Vater, mein großer Bruder, alle spielten dieses Stück. Und ziemlich gut. Noch was. Die APO, die Linke, war nicht kulturfreundlich, wie man eigentlich wissen sollte. Und das Einzige, was ich immer retten wollte, waren zwei Autoren, Chopin und Büchner. Die konnte mir niemand ausreden.
Und damit gehen dann diese Zwischentöne für heute zu Ende. In der nächsten Woche gibt es wieder welche dann mit meiner Kollegin Tanja Runo, die den Cellisten Eckhard Runge zu Gast hat. Da hört vielleicht auch wieder Peter Schneider zu. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch diese nächste Woche. Achten Sie auf sich und andere. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.